Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Spitzbergen, das ist eine Inselgruppe unter norwegischer Verwaltung mit knapp 3000 Menschen aus über 50 Nationen. In Longyearbyen, dem größten Ort der Inselgruppe, leben die meisten Menschen. Ihre direkten Nachbarn sind Eisbären. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es hin und wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Der Klimawandel stellt die Menschen aber noch vor viel größere Herausforderungen. Spitzbergen erwärmt sich bis zu 7-mal schneller als der Rest der Welt. Als Folge können ihn Besucher, Einwohner und Wissenschaftler hier im Zeitraffer miterleben. Und als wäre das nicht genug, stellen geopolitische Interessen die Harmonie Spitzbergen auf die Zerreißprobe. Und dann gibt es noch das von Longyearbyen ca. 50 Kilometer entfernte russische Dorf Barentsburg, ein kompletter Gegenentwurf zu Longyearbyen. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs herrscht zwischen den beiden Dörfern Funkstille. Was ist da los auf Spitzbergen? Jan Tolzmann war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.
Im Sommer am Strand von Longyearbyen, auf der Inselgruppe Spitzbergen, etliche Kilometer nördlich des Polarkreises. Weit nach Mitternacht. Die angenehme kühle Luft schmeckt salzig, es ist taghell und die Sonnenstrahlen glitzern in den Wellen des Adventfjords. Ein paar Möwen kreischen ihr Lied, sonst ist es ganz ruhig. Unweit des Ufers, mitten im Dorfzentrum, grasen ein paar Rentiere. Viele Besucher verfallen dieser Polaridylle, doch nur knapp 3000 Menschen wohnen dauerhaft auf Spitzbergen, die meisten von ihnen in Longyearbyen. Der Ort liegt an der Westküste der Inselgruppe am Adventfjord. Ursprünglich nur für den Kohleabbau vorgesehen, leben dort heute Menschen aus über 50 Nationen. Unter ihnen die junge deutsche Rentierforscherin Larissa Bäumer. Sie arbeitet bei Unis, der nördlichsten Universität der Welt. Die Inselgruppe zieht auch sie in einen ganz besonderen Bann.
Immer wenn ich im Feld bin und die Rentiere beobachte, das hat sowas ganz Friedliches. Diese wirklich unberührte Natur hier, wo man einfach sitzen kann und die Rentiere beobachten kann und dann zwitschern die ganzen Vögel um einen rum und es hat so eine Ruhe und so ein ganz starker Natureindruck. Ja, erdet einen und ist sehr beeindruckend, das so miterleben zu dürfen.
Aber die Idylle hat auch ihre Schattenseiten, denn auf Spitzbergen leben Eisbären. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kommt es hin und wieder zu tödlichen Zwischenfällen. Als im August 2020 ein Eisbär den Niederländer Johan Jacobus Kotte auf dem Campingplatz unweit von Longyearbyen im Zelt überrascht, kommt für ihn jede Hilfe zu spät. Zu Fuß dürfen die Einwohner deshalb das Dorf nur mit Gewehr oder wenigstens mit Signalpistole verlassen. Das gilt auch für Unis-Studierende. Schießtraining ist Teil des Unterrichts. Auf einen Bären zu schießen sei aber immer der letzte Ausweg, sagt der norwegische Gesetzgeber. Im Auto unterwegs in die arktische Tundra mit der deutschen Biologiestudentin Jette Hafenstelle aus Tübingen. Sie ist Praktikantin bei Unis. Im Gelände sind Eisbären immer ein Thema.
Am Anfang, wenn man hierher kommt, hat jeder ein Sicherheitstraining. Und ein Tag ist nur Polar Bear Safety. Das heißt, man guckt sich erst an, wie verhalten sich Polarbären, Eisbären, wie kann man die einschätzen. Und dann geht man auch zusammen auf die Shooting Range. Und da lernt man erstmal wirklich nur dieses Halbladen. Wie kann ich die Waffe sicher halbladen, dass die quasi bereit wäre, aber keine Unfälle passieren können. Und dann lernt man schießen.
Okay. Half-loaded. Es gibt aber auch immer wieder Menschen wie Linda Backen, die das Abenteuer suchen und den Kontakt zu Eisbären nicht scheuen. Als eine der wenigen Trapperinnen lebte sie ganz allein über ein Jahr in der arktischen Wildnis. Richtige Angst erlebte die Abenteurerin mit dem breiten Lächeln aber nur ein einziges Mal.
And then there was a polar bear who was really aggressive. He came during night.
Und dann gab es diesen einen Eisbären, der wirklich aggressiv war und der mehrmals in der Nacht kam. Ich konnte sehen, dass er wirklich groß, dünn und an den Seiten sehr schmutzig war. Ich glaube, dass er Hunger hatte und mich fressen wollte. Aber das war das erste Mal, dass ich Angst vor einem Eisbären hatte, obwohl ich schon Hunderte verjagt habe.
Reizen würde sie ein solches Abenteuer erneut. Doch heute mit Familie käme das für die 49-Jährige nicht mehr in Frage. Vielleicht noch einmal, wenn ihre Tochter erwachsen sei, sagt sie. In Longyearbyen kennen die Einwohner die Eisbärengefahr und leben mit ihr. Wesentlich schwieriger ist es für sie, mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen, wie Erdrutsche und Lawinen. Ein Rückblick. Winter 2015. Wenige Tage vor Weihnachten überrascht frühmorgens eine Lawine das Dorf Longyearbyen. Zwei Menschen sterben, darunter die Freundin der zweijährigen Tochter der Journalistin Linne Nagel Ilvesocker. Es ist der traurige Beginn einer ganzen Reihe klimabedingter Umweltkatastrophen. Ilvesocker erzählt im gemütlichen Huskies Café, wie sie das Trauma in ihrem Buch verarbeitete.
Ich war von der Lawine und dem, was passiert ist, persönlich sehr betroffen. Und ich dachte, ist das der Klimawandel? Ist es das, worauf wir uns vorbereiten müssen? Können wir Menschen uns vorbereiten? Und wie kann ich den Menschen zeigen, dass das passiert? Und ihnen klar machen, dass wir darüber nachdenken sollten und verhindern müssen, dass solche Unfälle an anderen Orten passieren.
Der Klimawandel heize Spitzbergen 6 bis 7 Mal schneller auf als die restliche Welt, sagen Klimaforschende. Die Folgen des Klimawandels lassen sich dadurch wie im Zeitraffer beobachten. Gut für die Wissenschaft, schlecht für die Einwohner, die mit den Gefahren des Klimawandels irgendwie klarkommen müssen. Er wirkt sich auch auf die Rentiere aus. Statt Schnee fällt im Winter oftmals Regen. Dieser friert und versiegelt den Boden mit einer Eisschicht, sodass viele Rentiere verhungern, weil sie kein Futter mehr finden. Wie sich der Klimawandel insgesamt auf die Rentierpopulation auswirkt, sei hingegen ungewiss, sagt Larissa Bäumer. Im Sommer ist alles anders.
Dass durch den drastischen Anstieg der Temperaturen die Winter kürzer werden und die Sommer länger und wärmer. Und davon profitiert die Vegetation hier. Also das ist natürlich dann wiederum gut für die Rentiere. Also im Sommer geht es ihnen sozusagen besser und das bedeutet, dass sie eben sich auch mehr Fettpolster anfressen können für die langen Winter. Aber im Winter geht es ihnen zum Teil eben schlechter. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, wie balanciert sich das aus?
Fakt ist, auf Spitzbergen leiden Menschen und Tiere unter den Folgen des Klimawandels. Das Paradoxe daran, die Einwohner Spitzbergens verursachen weltweit mit die höchsten Treibhausgasemissionen, sind also auch maßgeblich Teil ihres eigenen Problems. Das legt zumindest eine Studie aus dem Jahr 2018 von Jakob Nyman-Ruth und seinen Kollegen nahe. Längst haben die Menschen das erkannt und steuern dagegen. Doch im Vergleich zu den Festlandnorwegern sei der Treibhausgasausstoß pro Einwohner immer noch ca. 5-mal höher, sagen die Klimawissenschaftler. Der Kohleausstieg mit all seinen sozialen Folgen ist für 2025 geplant. Vielen ist das zu schnell. Und noch ein großer Schritt steht den Menschen bevor, der Übergang zu erneuerbaren Energien. Es gibt viele Ideen, aber noch keinen richtigen Plan. Die Nachhaltigkeitsbeauftragte der Touristeninformation Visit Svalbard, Moa Maria Kero, stellt in Frage, ob die Einwohner Spitzbergens wirklich nachhaltig auf der Inselgruppe leben können.
Die Frage ist, ob Spitzbergen jederzeit nachhaltig sein kann. Könnte es? Ich weiß es nicht. Das Nachhaltigste wäre wahrscheinlich, wenn hier keine Menschen leben würden. Aber die Sache ist, dass wir hier leben und viele bezeichnen Spitzbergen als ihr Zuhause. Und die Regierung möchte wirklich, dass wir hier sind. Wegen der geopolitischen Situation wollen sie nicht, dass wir wegziehen. Dann denke ich, wir müssen einfach unser Bestes geben, um so nachhaltig wie möglich zu sein.
So then I think that we just have to do the best we can to be as sustainable as possible.
Zumindest will die norwegische Regierung, dass keine Norweger Spitzbergen verlassen. Für Ausländer hingegen soll Spitzbergen gleichzeitig weniger reizvoll werden. Hintergrund: Durch den Klimawandel wird die Arktis leichter zugänglich. Das wecke bei vielen Staaten Begehrlichkeiten, beobachten Experten. Denn einerseits beherbergt die Arktis kostbare Bodenschätze, andererseits verbindet das Nordpolarmeer Eurasien mit Nordamerika. Für jegliche Aktivitäten in der Arktis bietet Spitzbergen einen idealen Ausgangspunkt. Der Norweger Lars Fause ist Gouverneur von Spitzbergen. Vom Vorraum seines Büros hat man die schönste Sicht über Longyearbyen und den Adventfjord. Lars Fause vertritt die Position Norwegens.
Das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und es gibt einige Vorschläge, wenn es um soziale Sicherheit und anderes geht. Fakt ist aber, dass dies norwegisches Territorium ist. Und es uns natürlich frei steht, zu regulieren, welche Menschen zu uns kommen, wenn es um soziale Sicherheit, Regulierung und ähnliche Dinge geht.
Ziel sei es, vermuten viele Einheimische, die norwegische Dominanz auf der Inselgruppe gegenüber allen anderen Nationen zu festigen. Auch gegenüber Russland. Denn auch Russen leben längst auf Spitzbergen, auch wenn es heute nur noch etwas mehr als 350 sind. Entsprechende Gesetzesvorschläge stehen im neuen White Paper der Regierung. Beispielsweise soll es eine mögliche Strafsteuer für Unternehmen geben, die Nicht-Norweger beschäftigen. Eine Entwicklung, die Ausländer wie den deutschen Geschäftsführer von Spitzbergenreisen und Expeditionsleiter Christian Brüttel besorgt.
Wenn es eine Strafsteuer gibt für Firmen, die nicht Norweger angestellt haben, dann haben wir mit unserer Nische im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, natürlich Probleme. Aber so eine Strafsteuer ist auch komplett ein Widerspruch mit allem, was der Spitzbergen-Vertrag festlegt an Gleichberechtigung und Fairness gegenüber allen Akteuren auf Spitzbergen.
Der Spitzbergen-Vertrag von 1920 gibt die Verwaltungshoheit über die Inselgruppe an Norwegen. Diese haben sich im Gegenzug dazu verpflichtet, alle Einwohner der Unterzeichnerländer auf Spitzbergen gleich zu behandeln, solange sich diese an norwegische Gesetze halten. Bedeutet, alle Bürger und Unternehmen, deren Länder den Vertrag unterzeichnet haben, dürfen auf Spitzbergen visafrei arbeiten und müssen wie Norweger behandelt werden. Aktuell zeigt sich die norwegische Regierung hiervon eher unbeeindruckt. Sie hat bereits das Wahlrecht für Ausländer auf Spitzbergen beschnitten, ihnen die Möglichkeit genommen, auf Spitzbergen norwegisch zu lernen und nun steht der Wohnraum im Fokus. Spitzbergens Gouverneur Lars Fause dazu:
The space for all the people who wants to come here and live here. There is a limit.
Es gibt eine Grenze, wie viele Menschen hierher kommen und hier leben können. Die norwegische Regierung will hier keine neuen Gebäude und Häuser bauen, damit noch mehr Menschen kommen. Genug ist genug. Longyearbyen soll nicht mehr expandieren.
Longyearbyen shall not expand anymore.
Ganz anders die Situation im 50 Kilometer entfernten Barentsburg, eine der beiden russischen Siedlungen mit knapp 350 Einwohnern. Zu Sowjetzeiten lebten hier über 2500 Russen. Heute stehen die meisten Wohnungen und Häuser leer, viele zerfallen. Streng genommen steht auch Barentsburg unter norwegischer Verwaltung. In Wirklichkeit steuert und bestimmt aber nur ein einziges russisches Staatsunternehmen alle wichtigen Vorgänge innerhalb der Siedlung. The Trust Arctic Ugol, was übersetzt so viel heißt wie arktische Kohle. Noch heute baut The Trust mitten in der Siedlung Kohle ab. Und das bis mindestens 2030, erzählt Marsha, eine russische Dolmetscherin. Sie selbst hat lange Zeit in Barentsburg gelebt und begleitet heute Touristen dorthin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine liegen sämtliche Kooperationen zwischen Longyearbyen und den russischen Siedlungen auf Eis. Nur die norwegische Kirche zeigt regelmäßig Präsenz und unterstützt die Schulkinder in Barentsburg. Der Weg vom Hafen führt über eine Holztreppe mit über 200 Stufen in den Ortskern von Barentsburg. Heruntergekommene Plattenbauten dominieren das Bild. Vereinzelt stehen Holzhäuser am Straßenrand, dem Verfall überlassen. Überall wehen russische und sowjetische Flaggen im Wind. Das marode Straßennetz besteht aus bröckelnden Betonblöcken. Am Sportpalast, eine Art Fitnesscenter mit Schwimmbad, bröckelt die Fassade. Das arktische Klima setzt dem Dorf zu. Selbst in der Sonne wirkt hier alles grau, verwahrlost und verlassen. Niemand ist auf der Straße zu sehen. Eine Büste von Lenin steht vor zwei überdimensionierten Wohnkomplexen. Die Siedlung ist der komplette Gegenentwurf zum interkulturellen bunten Longyearbyen. Marsha erzählt, warum Barentsburg für Russland so wichtig ist.
It's pretty important because it shows.
Barentsburg ist relativ wichtig, weil es der Gruppe, die Russland die westlichen Länder nennt, im Grunde zeigt, dass Russland in der Arktis präsent ist und die Arktis für Russland schon immer wichtig war. Im Wesentlichen sind es geopolitische Gründe, warum Russland die Siedlung nicht aufgibt. Sie machen keinen wirklichen Gewinn. Niemand macht Gewinn mit Kohle.
Ähnlich wie die Norweger wollen auch die Russen in Zukunft noch stärker in der Arktis präsent sein. Barentsburg war aber nicht immer ein russisches Dorf. 1920 wurde es zu Ehren von Willem Barents als Bergbauort von den Niederländern gegründet. Barents lebte im 16. Jahrhundert und gilt als Entdecker Spitzbergens. 12 Jahre später wurde es von den Niederländern an ein russisches Staatsunternehmen verkauft. Marsha erzählt von Barentsburg und Pyramiden, einer zweiten russischen Siedlung auf Spitzbergen.
After that, they reconstructed the whole settlement and it basically was an administrative center.
Danach wurde die gesamte Siedlung im Grunde zu einem Verwaltungszentrum mit Bergbauaktivitäten umgebaut. Pyramiden war eher ein kulturelles Zentrum. Es war ein Traum des Kommunismus. Deshalb wollten sie den Norwegern zeigen, wir können mitten im Nirgendwo eine perfekte kommunistische Stadt errichten.
Vom Traum ist heute nicht mehr viel übrig. In Pyramiden, einst das russische Vorzeigedorf mit über 1000 Einwohnern, leben dort heute nur noch 10 Menschen. Das Dorf verfällt noch stärker als Barentsburg. Eines hat Barentsburg allerdings. Der Blick von der Stadt auf den malerischen Grunfjord mit seinen Gletschern ist atemberaubend. Und es gibt eine christlich-orthodoxe Holzkirche, die in der Sonne wie eine Festung aus einer anderen Zeit erstrahlt. In der Bar zum Roten Bären finden sich auch noch ein paar Menschen. Alle sehr nett und offen. Doch niemand möchte vor dem Mikrofon etwas sagen und schon gar nicht zum Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Und so geht's mit dem Schiff wieder zurück nach Longyearbyen, dem internationalen Dorf, in dem sich in den nächsten Jahren vieles ändert. Noch fühlt sich Christian Bruttel, der Tourguide in Longyearbyen, sehr wohl.
Weil wir von dieser Stimmung, die in Oslo zu existieren scheint, hier oben nicht viel spüren. Die Norweger hier oben sind super, freundlich, hilfsbereit, nett, kollegial, unterstützend. Wir leben hier ja auch in einer absoluten Multikulti-Gesellschaft. Das ist ja auch gerade der Reiz von diesem Ort, auch für die Norweger, die seit vielen Jahren hier oben leben, dass es so ist, wie es ist.
Trotzdem fühlen sich viele Ausländer von der norwegischen Regierung benachteiligt. Eine kleine vergessene Minderheit am Ende der Welt. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten steht Spitzbergen aufgrund des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Arktis hier noch in ihrer einzigartigen Schönheit. Ein Paradies mit Schattenseiten.
Jan Tolsmann war für uns in Spitzbergen unterwegs und wir bleiben wie angekündigt in Norwegen. Gleich geht es nach Bude, wo es um Rentiere und um Samen geht.